Einen wunderschönen guten Morgen. Schön hier zu sein, schön, dass wir angekommen sind. Das war heute Morgen so eine kleine Odyssee. Es sind ja so viele Baustellen. Ja? Und irgendwann wussten wir nicht mehr, wo es lang geht, links und da rechts. Und Gott sei Dank gibt es das Navi. Da habe ich gedacht, das ist genauso wie mit dem Wort Gottes. Gell? Wir wissen nicht, wie der rechte Weg ist. Und wir sind manchmal verwirrt und lassen uns von diesem und jenem beeinflussen. Und wir brauchen immer wieder das Wort Gottes. Amen? Das ist so, gell? Das Wort Gottes, das ist das Entscheidende. Darum geht es auch heute Morgen in der vierten Predigt und letzten Predigt in der Reihe der Waffenrüstung Gottes. Da steht nämlich, bitte? Hat jemand was gesagt? Okay. Sie versteht keinen Ton. Ja, da weiß ich nicht, woran es liegt. Ich höre mich sehr laut. Alles gut da hinten? Okay. Epheser 6, 17. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Kein anderes Buch wurde so massiv angegriffen und bekämpft wie die Bibel. Philosophen wie Nietzsche und Voltaire verachteten die Bibel, schrieben Hasstiraden über sie. Ideologien wie der Kommunismus und der Nationalsozialismus verfolgten die Christen, unterdrückten die Bibel. Sie verbrannten öffentlich Bibeln, verfolgten Christen. Und auch die katholische Kirche verbot bis ins 19. Jahrhundert den Menschen in der Bibel zu lesen. Ich habe eine Bitte, könnte man das Licht ein bisschen weiter nach links, das blendet mich. Dankeschön. Okay, so ein bisschen besser, ja, danke. Ist ja so ein Heizstrahler, ist ja schon ein gewisser Vorteil bei den Temperaturen hier in der Gemeinde, aber das blendet mich doch ein bisschen zu arg. Also auch die katholische Kirche verbot bis ins 19. Jahrhundert, den Menschen in der Bibel zu lesen. Der Islam fürchtet die Bibel. In vielen islamischen Ländern ist deshalb auch der Besitz der Bibel verboten. In Saudi-Arabien dürfen nicht einmal Touristen ihre Bibel mit hineinnehmen in das Land. Und in vielen Staaten ist die Bibel ein verbotenes Buch, sodass sie illegal in diese Länder eingeschmuggelt werden müssen. Wenige wissen, dass die Bibel das am häufigsten eingeschmuggelte Buch ist. Das Wort Gottes ist gefährlich. Es ist, wie Paulus sagt, ein Schwert. Christsein und Schwert, schließt sich das nicht irgendwie aus? Auch wenn uns bei dem Gedanken, ein Schwert zu nehmen, unwohl ist, wollen wir doch verstehen, was das Wort Gottes damit meint. Und da möchte ich am Anfang so ein Zeugnis geben von einem Menschen, einem Hatschi. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Hatschi ist. Ein Hatschi ist jemand, ein Moslem, der die Hatsch gemacht hat. Die Hatsch ist die Pilgerfahrt nach Mekka. Und dieser Hatschi, der kam zum Glauben an Jesus und konnte nicht anders, erzählte dann einem Mullah, also einem muslimischen Geistlichen, von der Bibel, von Jesus. Und er wollte auch getauft werden. Er studierte in der Bibel und das überzeugte ihn. Und als Christen ihn besuchten, machte er einen bedrückten Eindruck. Sein Vater hat ihn, weil er Christ war, enterbt. Frau und Kind wurden ihm weggenommen. Er durfte nur noch in einer Bibliothek leben und die anderen Zimmer im Haus nicht betreten. Das Essen wurde ihm wortlos gereicht. Er erzählte, ich habe viel in der Bibel gelesen und viele Fragen gehabt. Und in meinem Kummer habe ich mich niedergekniet und Jesus angerufen. Herr Jesus, du bist ja von den Toten auferstanden. Offenbar dich auch mir. Ich suche dich. Und dann beschreibt er, als ich meine Augen auftat, stand Jesus vor mir, mit ausgebreiteten Armen, einem Blick, den ich euch nicht beschreiben kann. Ich bin sein Eigentum und möchte nun getauft werden. Durch das Studium des Wortes Gottes ist er zum Glauben gekommen und Jesus hat sich zum Wort gestellt, hat sich ihm nochmal übernatürlich offenbart in dieser schweren Notsituation. Weshalb ist die Bibel eine Waffe? Das Schwert war die Hauptwaffe des römischen Soldaten. Es war 75 Zentimeter lang und 1,2 bis 1,6 Kilogramm schwer. Es war zweischneidig scharf geschliffen für Hieb und Stich und es wurde in einer Holzscheide getragen. Mit dieser Waffe in der Hand war jeder Soldat ein gefährlicher Gegner. Soldaten gebrauchten diese Waffe im Nahkampf. Und solch ein Schwert wurde auch von Petrus benutzt, als er bei der Verhaftung von Jesus dem Knecht das Ohr abtrennte. Dieses Schwert beschreibt die Bibel. Nur in Epheser 6,17 spricht Gottes Wort vom Schwert des Geistes. Alle von Paulus angeführten Waffen dienen der Verteidigung, außer dem Schwert des Geistes. Das ist deine geistliche Angriffswaffe. Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Paulus stellt klar, das Wort Gottes ist das Schwert. Und in diesem Vers geht es um das Zusammenspiel von Wort und Geist. Paulus erinnert uns in 2. Timotheus 3, 1, 6a, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Der Geist wirkt in erster Linie durch das Wort, durch die Bibel. Das ist die Hauptwaffe des Heiligen Geistes und nichts anderes. Der Heilige Geist hat keine andere Waffe. Das Schwert des Geistes, also der Heilige Geist, das Schwert des Heiligen Geistes, das ist das Wort Gottes. Er hat keine andere Waffen. Er wird nie unsere Philosophien oder Ideologien anwenden, wie brillant sie auch sein mögen. Und beim Lesen der ersten Verse der Bibel taucht eine Frage auf. Wir lesen, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, 1. Mose 1, Vers 2. Dabei fällt uns sofort auf, dass der Geist Gottes über den Chaos schwebte, es aber nicht veränderte. Warum tat er nichts? Warum wartete er? Wir lesen im nächsten Vers, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht, in Vers 3. Dann begann der Heilige Geist erst zu handeln. Nachdem das Wort Gottes ausgesprochen war, handelte der Geist. Das Wort sprach und der Geist gehorchte. Das Johannesevangelium beginnt mit einem Parallelvers. Am Anfang war das Wort, alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Das Wort ist die Stimme der Gottheit. Der Vater will, der Sohn, das Wort spricht und der Heilige Geist handelt. Es war immer so. Der Heilige Geist führt den Willen des Vaters aus als Antwort zur Stimme des Wortes. Das ist die wesentliche Wahrheit. Der Heilige Geist folgt allein dem Wort. Ein Musterbeispiel finden wir dazu in Hesekiel 37. Gott zeigte dem Propheten Hesekiel ein Tal voller Totengebeine und sagte, Weissage über diese Gebeine. Und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. Und ich weissagte, wie mir befohlen war. Und siehe, da rauschte es. Sie wurden wieder lebendig und stellten sich auf die Füße. Ein überaus großes Heer. Hesekiel 37, Vers 4, Vers 7 und 10. Der traurige Zustand Israels glich in diesem Tal den Totengebeinen. Doch Israel konnte wieder lebendig werden durch das Wort. Hesekiel betete nicht über den Gebein. Er bat Gott nicht, dass er eingreifen sollte, sondern er sprach das Wort. Er weissagte und der Geist Gottes machte sie zu einem großen, gewaltigen Heer. Alle Prophetie in der Bibel sind Geist und Wort. Der Heilige Geist kam auf Menschen im Alten Bund und sie sprachen das Wort. Die Absicht des Heiligen Geistes ist es nicht, uns in reine Verzückung zu versetzen, sondern uns zu entflammen, die Welt um uns herum mit dem Evangelium zu erreichen. Selbst in den schwersten Zeiten. Ihr kennt vermutlich mal alle Corrie ten Boom, oder? Darf ich mal die Hände sehen? Wer kennt Corrie ten Boom? Schon mal von ihr gelesen oder gehört? Okay. Corrie ten Boom schreibt über ihre Erfahrung mit der Bibel im KZ. Als ich bei der Aufnahme im Lager durchsucht wurde, schreibt sie, betete ich, dass meine Bibel, die ich versteckt hatte, nicht gefunden würde. Gott erhörte mich. Ich kam mit der Bibel in die Baracke. Der Raum war so schmutzig, dass kein Aufseher hineinkommen wollte. Sie fürchteten sich vor dem wimmelnden Ungeziefer. Die Bibel war im Lager ein verbotenes Lügenbuch. Aber in unserer Baracke hatten wir zweimal täglich eine Bibelstunde. Freunde warnten uns vor den Aufsehern. Wenn die hören, dass du aus der Bibel vorliest, bringen sie dich um. Und es kam niemals heraus. Welch eine Freude, schreibt sie weiter, war es in diesen Tagen des Leidens, den Mitgefangenen die frohe Botschaft aus dem wunderbaren Bibelbuch zu sagen. Die Gemeinde schart sich um Jesus am Fuß seines Kreuzes. Der Heilige Geist ist untrennbar mit Jesus verbunden, um ihn zu lieben, um ihn zu ehren, um ihn zu verherrlichen. Manche Christen denken, ein Wunder stellt den Gipfel des Segens dar. Aber unser höchstes Ziel sollte es sein, den Namen Jesus emporzuheben und zu verherrlichen. Das ist der Ort, den der Heilige Geist ganz besonders liebt. Jesus ist unser Lied, der Grund unserer Zusammenkünfte, und da, wo er ist, ist auch der Heilige Geist. Wir sind nicht nur Heiliggeistmenschen, sondern Christen, Jesus-Leute, und der Heilige Geist naht sich uns mit Jesus und inspiriert unsere Liebe und Anbetung für ihn. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Den Heiligen Geist vor das Wort zu stellen, ist der verkehrte Weg. Der Heilige Geist folgt dem Wort. Sie wirken gemeinsam. Um die Gegenwart des Heiligen Geistes zu erlangen, ist das Wort Gottes notwendig. Und der Heilige Geist befasst sich in erster Linie mit Jesus. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Johannes 16, Vers 14. Er überbringt also keine Botschaft von sich selbst, sondern nur von Jesus. Denn Jesus ist das Wort Gottes und der Heilige Geist folgt dem Wort. Der Wille des Vaters ist maßgeblich, vom Sohn dem Wort gesprochen und vom Heiligen Geist ausgeführt. Auf irgendeine andere Weise bringen wir nichts zustande. Wir vertrauen, dass der Geist uns das richtige Wort gibt. Und hier ist nicht vom Logos die Rede, sondern vom Rhema. Beide griechische Begriffe werden übersetzt mit Wort, die Rede. Aber anders als Logos wird Rhema meist auf einzelne Worte und Aussprüche bezogen. Ein Beispiel ist die Versuchungsgeschichte Jesu. Jesus spricht in der Kraft des Heiligen Geistes jeweils das passende Wort Gottes und vertreibt den Teufel. Er hätte den Teufel auch mit Engeln besiegen können. Aber er wählte das Wort Gottes. Jesus wählte das Wort Gottes. Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Matthäus 4, Vers 4. Und wieder eine Geschichte. Der bekannte Pastor Wilhelm Busch, dürften wahrscheinlich auch viele kennen, Jesus, unser Schicksal, erzählt, eines Tages besucht mich in Essen ein Privatdozent für Altes Testament an einer süddeutschen Universität. Der kommt von einer Orientalistentagung in Bonn und will bei dieser Gelegenheit das Industriegebiet kennenlernen. Ich führe ihn durch das Kruppwerk. Wir besichtigen eine Zeche. Als wir über den Zechenplatz gehen, sehe ich den Vater Weihe, so hieß der, daherkommen. Und schon von Weitem erkennt man ihn an seiner hohen, unbeugsamen Gestalt, an dem derben Knotenstock und vor allem an der seltsamen Kosakenmütze, so schreibt Wilhelm Busch. Er ist ein pensionierter Bergmann. Ich liebe ihn sehr, weil er ein rechter Jesusjünger ist. Ein vollmächtiger Mann, in dem der Heilige Geist Gestalt gewonnen hat. Herr Doktor, sagte ich zu dem Privatdozenten, dort kommt ein Mann, den müssen Sie unbedingt kennenlernen. Wir begrüßen einander. Vater Weihe, sage ich, dieser Herr lehrt Studenten das Alte Testament kennen. So, sagte Vater Weihe, dann wünsche ich Ihnen nur, dass Ihnen das Alte Testament so viel wert ist wie mir. Dabei schaut er den Gelehrten scharf an. Der ist etwas erstaunt, dass ein einfacher Bergmann sich als Kenner des Alten Testamentes ausgibt. Etwas unsicher fragt er, was haben Sie denn im Alten Testament gefunden? Da richtet sich Vater Weihe auf und sagt mit großem Ernst, wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Nur dieser eine Satz aus dem 119. Psalm, sagt er. Dann zieht er seine Kappe und stapft ohne weiteres Wort davon. Der gelehrte Mann schaut ihm nach, dann atmet er tief auf. Das war die beste Vorlesung, die ich je über das Alte Testament gehört habe. Die beiden veranschaulichen ein ganz entscheidendes Prinzip zum geistlichen Wachstum. Du sollst nicht dabei stehen bleiben, was du allgemein, dass du allgemein geistliche Wahrheiten kennst, sondern wir sollen das Wort Gottes nehmen, dass der Geist in eine konkrete Situation hineinspricht, beziehungsweise dass er uns zeigt. So wie Jesus konkrete Aussprüche Gottes gebraucht, um den Versucher von sich zu weisen, so sollen wir lernen, bestimmte vom Geist Gottes gegebene Worte, also Bibelworte, zu gebrauchen, um in der Versuchung standhaft zu bleiben und Gottes Willen zu tun. So wird ein konkretes Wort Gottes zu einer wirksamen geistlichen Waffe, die dazu hilft, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Epheser 6, Vers 13. Wozu brauchen wir das Schwert des Geistes? Um Menschen für Jesus zu gewinnen. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17. Durch das Wort Gottes werden Menschen für Jesus und sein Reich gewonnen. Amen. Überall da, wo Menschen durch Gottes Wort zur Entscheidung gerufen werden, finden geistliche Kämpfe statt. Das von Kanzeln verkündete Wort Gottes und das persönliche Zeugnis von Jesus sind wie ein Schwert. Jesus Christus ist nicht gekommen, Frieden zwischen den Menschen zu bringen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Matthäus 10, 34. Gottes Wort ist das Schwert und wie ein Schwert. Es trennt unsere Gesinnung, Geist von der Seele, weltliche Einstellung von geistlichen Einstellungen. Es trennt und führt Menschen zu einer Entscheidung. Um Christen von falschen Gedanken oder Irrlehren abzubringen. 2. Timotheus 4, Vers 2, Titus 1, Vers 9 und 2, 1. Gesunde Lehre hilft Christen, gesund zu werden im Denken, Glauben und Leben. Als Christen sollen wir Jünger Jesu bleiben, das heißt Lernende und Schüler. Ich finde das schrecklich, wenn Menschen mir sagen, ich habe irgendwo ausgelernt, da gibt es nichts mehr zu lernen, ich weiß schon alles. Denke ich, meine Güte, du weißt eigentlich gar nichts, sonst würdest du das nicht sagen. Hier wirkt das gelehrte und verstandene Wort Gottes wie ein Schwert, das Lüge und Irrlehre aufdeckt und herausschneidet aus unserem Leben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne der Herzen. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Hebräer 4, Vers 12 und folgende. Eine zentrale Aufgabe geistlicher Leitung ist die Arbeit um gesunde Lehre. 1. Timotheus 5, Vers 17. Eine Irrlehre entsteht besonders da, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist voneinander getrennt werden. Ich habe mal in einer Gemeinde gepredigt, ich sage nicht, wo es war, es ist auch schon eine Weile her, zweimal dort gepredigt. Die hatten eine Spaltung hinter sich. Deswegen, weil der Pastor, der vorher da war, eine Father-Only-Lehre vertreten hat und permanent über den Vater gepredigt hat, den Sohn und den Heiligen Geist da praktisch rausgenommen hat. Und dadurch gab es dann eine Spaltung in dieser Gemeinde. Irrlehren können ganz schnell entstehen. Ich habe am Freitag einen Film angeschaut, einen Spielfilm, der heißt Come Sunday, auf Amazon Prime, wer den mal sehen will. Da geht es um eine Irrlehre, eine wahre Geschichte aus der Zeit von Oral Roberts, so in den 50er, 60er Jahren. Da geht es um einen Mann, der heißt Carlton Pearson, der super angefangen hat, der Leiter einer Gemeindebewegung war und dann mit seinen Kräften irgendwo am Ende war. Er kam in eine Krise, hat dann einen Film gesehen über Ruanda, hat ihn sehr bewegt, ist ja auch verständlich, ist ja absolut grauenhaft, was dort passiert ist. Und er hatte den Eindruck, dass Gott ihm sagt, alle Menschen werden gerettet. Auch diese Menschen werden gerettet. Sie müssen sich gar nicht mehr für Jesus entscheiden. Alle Menschen werden gerettet. Was rauskam ist, er ist dann natürlich, weil er das vertreten hat in seiner Gemeinde, dann auch gegangen worden, sage ich mal. Und dann hat er eine sehr große Gemeindebewegung gegründet, der Allversöhnung. Ja, Carlton Pearson heißt er. So schnell kann es gehen. Gottes Wort gibt uns Widerstandskraft gegen Irrlehren und Ungehorsam. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam unter Christus. 2. Korinther 10, 4-6. Konkrete Bibelworte helfen uns, gesund zu werden in unserem Denken und Glauben. Denkt dran, wir haben nicht den Geist der Furcht empfangen, sondern der Kraft, der Liebe und des gesunden Verstandes, auch der gesunden Lehre. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wo die Bibelstelle steht. Wer aber nicht lernen will, selbstständig mit der Schrift umzugehen, der ist kein evangelischer Christ. Nein, steht natürlich nicht in der Bibel, hat Bonhoeffer gesagt. Aber da ist wirklich was dran. Wer aber nicht lernen will, selbstständig mit der Schrift umzugehen, der ist kein evangelischer Christ. Viertens, Gottes Wort gibt uns Widerstandskraft gegen konkrete Sünden. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Ich suche dich von ganzem Herzen. Lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Psalm 119, 9-11. Wie kann Gottes Wort uns davor schützen, gegen Gott zu sündigen? Wenn wir das Wort Gottes nehmen und wirklich darüber nachdenken und es in uns aufnehmen, auswendig lernen, es einsetzen. Gottes Wort schenkt Erkenntnis und stärkt uns dann in der Fähigkeit und Bereitschaft, auch Nein zu sagen zu allem, was gegen den Willen Gottes ist. Die einzige Waffe, vor der der Feind kapituliert, bist nicht du. Es sind nicht deine vielen geistlichen Erfahrungen, die du mit Gott gemacht hast. Es sind nicht deine Werke, es ist nicht das, was du für Gott getan hast. Sondern das Einzige, wovor der Feind kapituliert, ist das Wort Gottes, das ein Mensch im Glauben ergreift. Darum sind Zeiten mit dem Wort und dem Geist, also Zeiten in der Gegenwart Gottes und mit dem Wort Gottes, wichtige Vorbereitungszeiten für unser Leben. Wenn wir dem Wort Gottes in uns Raum geben und vertrauen, werden wir seine Kraft erfahren, werden wir Gottes Kraft erfahren. Er wirkt durch sein Wort. Wenn wir uns die Zeit nehmen, dass Gott zu uns reden kann und uns sein Wort geben kann, werden wir zugerüstet und gestärkt. Jeder Christ, egal wo du stehst, sollte sich die Zeit nehmen, mit Gottes Wort vertraut zu werden und immer vertrauter und immer vertrauter. Und wenn es 5 Bibelstellen sind, die du für dich hast, diese 5 Bibelstellen sind wie die Kieselsteine, die David gegen den Goliath angewandt hat. Wenn du drauf guckst, Kieselsteine. Aber als er sie angewandt hat, war es eine gefährliche Waffe gegen den Feind. Kennt ihr das, wenn ihr in eine Apotheke geht? Ich finde das so ein schönes Bild. Man geht rein, sagt, hey, ich hätte gern das und das Medikament. Dann geht der Apotheker oder die Apothekerin hin und die haben ja ganz viele Regale. Ja, ich finde das so faszinierend, diese tollen großen Regale. Wenn die dann aufmachen, da sind so verschiedene Bretter drin. So, und dann suchen die dir das Medikament raus. Die wissen genau, wo es ist. Die wissen genau, was du brauchst. Die wissen genau, was sie dir geben müssen. Und so sollen auch wir mit dem Wort Gottes vertraut werden, dass wir zielsicher das helfende Wort für eine konkrete Situation ergreifen können. So wie der Apotheker genau weiß, wo das Medikament liegt. Feste Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Wenn du lernen willst, wenn du Geisterunterscheidung lernen willst, was richtig und was falsch ist, dann geht das nur über das Wort Gottes. Indem du mit dem Wort Gottes lebst, jeden Tag es anwendest, wenn du aufstehst, wenn du dich niederlegst. Wenn Gedanken der Sorge oder Angst dich quälen, 2. Timotheus 2,17. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und einem gesunden Verstand oder Besonnenheit. Wenn Minderwertigkeitsgefühle uns quälen, Psalm 139, 13-14. Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass ich auf eine ausgezeichnete und wunderbare Weise gemacht bin. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Wenn sich Bitterkeit in uns breit macht, Epheser 4, Vers 3. Mit Bitterkeit, Jähzorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Das waren so ein paar Beispiele. Ich möchte heute Morgen mal etwas machen. Ich bin ganz sicher, wenn ich jetzt hier rumfragen würde, hätte jeder mindestens 2-3 Worte. Ich könnte ja einfach mal, da möchte ich euch zu auffordern, euch zu beteiligen, ein Wort sagen, was euch persönlich wichtig ist, mit dem ihr lebt. Vielleicht könnt ihr es einfach mal hier so hineinrufen, auch zur Auferbauung für die anderen. Mit welchem Wort lebst du? Welches Wort ist dir wichtig? Ein Bibelwort. Musst du es auch nicht aufsagen, aber sag ungefähr, wo es steht. Oder mag sich jemand daran beteiligen? Ein Bibelwort, was dir persönlich wichtig ist, mit dem du lebst. Ja, Ecke. Das war nicht abgesprochen. Amen, Amen. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, so wird er es wohl machen. Hat noch jemand ein Wort? Ja, er war zuerst.
Ich komme zu vielen Menschen und ich wurde gefragt, ob ich keine Angst hätte, jetzt in der Corona-Zeit zu vielen Menschen zu kommen.
Ja.
Ich habe der Frau gesagt, in der Bibel steht,
Danke, danke, dass du das mitgeteilt hast. Thorsten? Amen. Ja, danke schön. Wunderbar. Noch ein Wort, Ilse. Wow, danke schön. Ja, das ist ein wunderbares Wort. Noch jemand? Amen, das ist schön. Amen, ganz toll. Also, noch jemand, oder? Amen. Amen, ganz toll, ja. Ja, wenn ich morgens aufstehe, ich erzähle ja immer, ich bin ein Morgenmuffel. Gell? Also für mich ist wirklich, ich muss mich auf das Wort einstimmen, ich kann gar nicht anders. Weil das Wort Gottes korrigiert mich, das Wort Gottes bringt mich in die richtige Haltung. Anders komme ich morgens nicht aus dem Bett. Ja, ich brauche das, ich brauche wirklich die Ausrichtung auf das Wort Gottes. Ja? Und ich rezitiere dann den Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir vergibt alle deine Sünden, der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Da stelle ich mich drauf. Dann ziehe ich ganz bewusst die Waffenrüstung Gottes an. Das mache ich jeden Morgen, damit ich nicht unvorbereitet in den Tag gehe. Dann denkt dran, haltet euch für gestorben. Nicht mehr lebe ich, sondern Jesus Christus lebt in mir. Ganz wichtig, da stelle ich mich auch drauf. Und wenn wir abends schlafen gehen, dann, Elke, unser Wort, was wir immer zusammen beten. Genau, der Herr ist unsere Zuflucht, wir haben Gott zu unserer Wohnung gemacht. So wird uns kein Unglück nahen und keine Plage unserem Zelt. So, erzähle das nicht, um anzugeben, sondern wir haben einfach jetzt mitgeteilt. Ja? Und das ist wichtig, dass wir einander ermutigen, das Wort Gottes zu nehmen und es umzusetzen. Erst in der Umsetzung, in der konkreten Umsetzung im Alltag, im Leben, wird es zu einer Waffe gegen den Feind und hilft uns auch, uns zu sammeln, uns auszurichten, die richtige Perspektive zu haben, den richtigen Fokus zu haben und dann auch auf Jesus einfach zu schauen. Darum geht es. Ja, es ist ja kein Selbstzweck, sondern wir wollen ja auf Gott schauen, auf ihn schauen. Wir ziehen ja Jesus an. Wir legen den alten Menschen ab und wir ziehen Jesus an. Amen.